Die CDU macht im Augenblick ziemlich scharf formulierte Positionen zur Migrationspolitik als unabdingbare Voraussetzung dafür, dass man überhaupt mit ihr koalieren kann. Das sind, wie gesagt, sehr scharfe Positionen, ganz andere Positionen als das, was wir in der Vergangenheit gehört haben. Und ich möchte hier einfach mal diese Positionen ein bisschen auf den Prüfstand stellen und möchte mich fragen, was bedeutet das eigentlich aus strategischer Sicht, was wir hier gerade beobachten? Also was dort tatsächlich von der CDU im Augenblick kommuniziert wird, wie kann man das einordnen? Und wenn Sie jetzt sagen, strategische Sicht, was ist das? Naja, das ist Spieltheorie, was ich hier betreibe. Da guckt man sich einfach an, wenn man strategisch denkt, also weiterdenkt, Züge der anderen Spieler, wie es dort immer heißt, vorwegnimmt, was kommen dann eigentlich für Überlegungen dabei raus? Und da möchte ich Ihnen einfach mal vier verschiedene Interpretationsmöglichkeiten anbieten, über die ich dann gleich ein bisschen ausführlicher sprechen werde. Aber damit Sie schon mal einen Überblick haben, sage ich Ihnen diese vier einfach mal vorab. Nämlich das eine ist, das, was wir hier gerade erleben, kann reines Cheap Talk sein, ja, billiges Gerede, wie das so schön heißt, also mit anderen Worten reines Theater, was vor der Wahl abgezogen wird und danach wird dann eben auch alles ganz anders gemacht. So, wenn Sie jetzt sagen, naja, das klingt ein bisschen trivial als Erklärung, ja, ist es. Und deshalb ist ja bei mir auf dem Kanal so ein bisschen auch das Markenzeichen, dass wir einfach mal weiterdenken, dass wir uns ein paar andere Sachen überlegen. Kann es ja nicht was anderes sein, als das, was offensichtlich erstmal im Raum steht. Und da möchte ich Ihnen auch ein paar verschiedene Möglichkeiten anbieten. Nämlich, es kann eine strategische Positionierung sein, die wir hier gerade sehen, mit der letztlich der Wert anderer Koalitionspartner in einer potenziellen zukünftigen Koalition gedrückt werden soll. Ja, also ganz raffinierte Sache. Ich sage Ihnen gleich ein bisschen ausführlicher, was es damit eigentlich auf sich hat. Es kann sogar sein, dass das letztlich ein Einstieg in die Abschaffung der Brandmauer ist, was wir hier gerade erleben. Kann sein, ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber das ist eine mögliche Interpretation, die wir hier gerade sehen. Wie gesagt, gehe ich gleich drauf ein. Und es kann was ganz anderes sein, woran man vielleicht nicht ursprünglich gedacht hat, was hier aber trotzdem vorliegen kann. Es kann nämlich ein internes Komplott sein, was einfach einige Leute innerhalb der CDU gerade losgezogen haben, um sich gegen die eher linken Merkelianer innerhalb der Partei positionieren und durchsetzen zu können. Also das sind mögliche Interpretationen, die ich hier einfach mal anbieten möchte. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was eigentlich gesagt wurde. Ja, also was ist eigentlich sozusagen jetzt das, worum es gerade geht? Und da gibt es also jetzt im Augenblick also ein 5-Punkte-Positionspapier von der CDU. Merz macht sich diese Punkte auch zu eigen, ja, also immerhin als Kanzlerkandidat, ja, machte sich diese Punkte auch durchaus zu eigen. Und ich sage Ihnen einen ganz kurzen Überblick, was da einige wichtige Punkte sind. Ja, nämlich zum Beispiel so etwas wie stationäre Grenzkontrollen, Einführung von Chipkarten, ja, bei Asylbewerbern, sodass die nicht mehr direkt an Bargeld rankommen, also die Einführung von Chipkarten, Transitzonen und Abschiebezentren, ja, dann der Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme und dass mehr sichere Herkunftsstaaten definiert werden. Und Sie merken, das ist als Forderung schon erstmal sehr weitgehend und wie gesagt, Merz macht die sich grundsätzlich zu eigen, aber es geht noch weiter. Es gibt ein Interview, nicht von Merz, von einem anderen CDU-Politiker, ich verlinke Ihnen das auch unten, mit der Welt. Und dort wurde gesagt, wenn es keinen Koalitionspartner gibt, der da mitgeht, bei den Punkten, die ich gerade genannt habe, also wenn es keinen Koalitionspartner gibt, der da mitgeht, dann können wir nicht regieren. So, das ist eine sehr starke Aussage. Ja, also damit verbindet man ja zum gewissen Grad eigentlich die politische Karriere mit dieser Aussage. So, jetzt müssen wir uns mal angucken, was hat es damit eigentlich insgesamt auf sich? Ja? Also wie können wir das insgesamt interpretieren? Und wie gesagt, ich biete hier jetzt mal diese vier eingangs genannten verschiedenen Voraussetzungen an oder Interpretationsmöglichkeiten an, was das zu bedeuten haben kann. Und das erste und naheliegende ist für meine Begriffe natürlich, ist es eben tatsächlich Cheap Talk. Es ist ein reines Theater vor der Wahl. Nach der Wahl ist dann plötzlich alles ganz anders. Und man muss hierzu eine Kleinigkeit bedenken, nämlich die Aussage, die wir hier haben, ja, also wenn das nicht geht, dann müssen wir uns eben aus, dann können wir nicht regieren. Ja, diese Aussage kommt ja gar nicht von Merz, die kommt von einem anderen. Und das heißt, was Sie hier auf diese Art und Weise haben, ist die Konstellation, dass sich Merz am Ende aus der Affäre ziehen kann. Ja, der kann sagen, naja, diese 5 Punkte, die waren mir schon wichtig, aber wenn ich es nicht durchsetzen kann in der Koalition, kann ich jetzt auch nichts machen. Und Sie merken, dass auf die Art und Weise letztlich diese Schärfe der Aussage von einem anderen kommt, aber eben nicht von ihm selber. Und wer ein bisschen geschult ist in diesem strategischen Denken, der erkennt hier natürlich sofort geradezu ein Grundmuster, was dahinter steht. Das ist nämlich ein Strategem, ja, und Strategem ist eine Kriegslist, ja, und das ist hier ganz einfach das Strategem Nummer 3 mit dem Messer eines anderen töten. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ja, Strategeme, was war das doch gleich? Ja genau, also das sind Kriegslisten. Ja, es gibt 36 solcher klassischen Strategeme. Ich habe die hier in einem Buch beschrieben, ja, die 36 Strategeme der Krise. Und ein paar von den Sachen, die ich Ihnen erzähle, kommen letztlich auch aus diesem Buch. Ja, also natürlich nicht das Beispiel, das wurde natürlich vor dem Beispiel entstanden, ja. Aber diese Art der strategischen Überlegungen, die kommen tatsächlich jetzt einige Male aus diesem Buch heraus. Ja. So, und Das ist mit dem Messer eines anderen töten, ist also als Strategem eine extrem wichtige Angelegenheit, weil wir häufig den Fehler machen, dass wir in einem Spieler denken. Also wir tun so, als wäre die CDU insgesamt ein Spieler. Und wir merken gar nicht, dass da natürlich viele individuelle Spieler da drin sind und die durchaus auch unterschiedliche Positionen vertreten können. Und auf diese Art und Weise kann es eben sein, dass ein Kanzlerkandidat sich letztlich Positionen zu eigen macht, ohne sie selber sagen zu müssen und danach gesichtswahrend rauskommt aus diesen Positionen. Ja, das ist diese Kunst mit dem Messer eines anderen töten. Da gibt es noch andere Interpretationen dieses selben Strategiens, gleichen Kriegslist. Aber wie gesagt, das ist erstmal eine Sache, die wir hier ganz klar mit berücksichtigen müssen. Achten Sie darauf, wer bei solchen Sachen was sagt. Ja, also wer macht sich wirklich welche Position zu eigen, und Sie werden feststellen, oh, diese Strategien finden Sie ziemlich oft. Gucken wir uns mal was anderes an. Gucken wir uns mal an die Situation, dass wir also tatsächlich nur einen einzigen Spieler haben. Also die CDU betrachten wir jetzt mal als einen einzigen Spieler, und die macht also dieses Versprechen. Ja, es ist letztlich ein Versprechen, das gemacht wird, dass sie sagen, ja, dieser Fünf-Punkte-Plan, der ist uns unglaublich wichtig, den möchten wir durchsetzen. Was sorgt eigentlich dafür, dass nach der Wahl dieser Fünf-Punkte-Plan auch tatsächlich durchgesetzt wird? Und die Größe, nach der wir hier gucken müssen, ist, welche Kosten hängen da dran, es nicht durchzusetzen, nicht umzusetzen. Das ist die Größe, auf die wir wirklich gucken müssen. Das heißt also, wann immer jemand irgendwas einfach nur sagt, kann er viel erzählen. Und wir müssen immer fragen, ja, Moment mal, was bindet dich denn an das, was du da gerade gesagt hast? Das ist die ganz entscheidende Frage, die man hier stellen muss. Ja, das ist eine Frage nach der Zeitkonsistenz. Das ist der spieltheoretische Begriff, der dahinter steht. Ja, eine Zeitkonsistenz. Warum sollte jemand nicht einfach im Laufe der Zeit seine Position die ganze Zeit ändern, auch ohne dass vollkommen neue Informationen mit dazukommen? Und eine der Erklärungen, die hier normalerweise gegeben wird, ist, dass es einen Reputationsverlust geben kann für eine Partei oder für einen Politiker. Und dieser Reputationsverlust teurer ist als das, was man durch letztlich das gebrochene Versprechen gewinnt. Ja. Ist das hier der Fall? Wenn wir uns die Gesamt-CDU ansehen, glaube ich, ist das tatsächlich der Fall. Also wenn die CDU vorher das verspricht, damit viele Wähler anzieht und anschließend diese Wähler enttäuscht, dann haben wir erstmal einen Reputationsverlust. Aber, und das muss man auch bedenken, der Reputationsverlust betrifft natürlich einen Merz überhaupt nicht. Denn der hat ja sowieso nur noch eine Legislaturperiode. Also es ist eigentlich jedem denkenden Menschen ziemlich klar, dass er nur eine Legislaturperiode haben wird, höchstwahrscheinlich. Ja. Und infolgedessen hat er letztlich ein Spiel mit ganz kurzem Zeithorizont. Und in diesem kurzen Zeithorizont ist die Interessenslage anders. Das heißt also, er hat eigentlich überhaupt gar keine Angst vor dem Reputationsverlust. Denn der Reputationsverlust trifft die Rest-CDU, nicht ihn. Und er wird zwischendurch einmal Kanzler. Das heißt also, wir müssen uns hier fragen, ja, Moment mal, welche Maßnahmen werden eigentlich eingeleitet, damit er sich am Ende an seine eigenen Aussagen gebunden fühlt? Und dafür ist das, was ich eigentlich immer wieder empfehle, ist, sich anzugucken, verursacht jemand eigentlich Kosten durch das, was er dort sagt? Und solche Kosten können beispielsweise sein, dass man jetzt in diesem Fall, also in diesem Fall beispielsweise die CDU, schon vor der Wahl für bestimmte Gesetzesvorhaben stimmt, die sie normalerweise bisher abgelehnt haben. Das heißt, sie würden damit gewisse Koalitionspartner partiell vor den Kopf stoßen. Und solche Kosten dürfen nicht zu hoch sein. Ja? Man muss darauf aufpassen, dass man genau das richtige Kostenlevel erwischt. Aber es muss so hoch sein, dass es glaubwürdig bleibt, dass am Ende auch tatsächlich das umgesetzt wird, wovon hier die Rede war. Ja? Ganz wichtiger Aspekt dabei. Und Sie können drauf gucken bei solchen gerade Politikerversprechen und sich fragen, sind da echte Taten da dran, die mit Kosten verbunden sind? Sind Voraussetzungen geschaffen, die dafür sorgen, dass er sich selbst sanktioniert, meistens ist es ein Selbstsanktionieren, er sich selbst sanktioniert für den Fall, dass er nicht umsetzt? Und wenn Sie jetzt fragen, okay, klingt ein bisschen abstrakt, gibt es eigentlich auch ein Strategem zu? Ja, gibt es. Das ist nämlich in dem Fall das Strategem 34, sich selbst verletzen. Wenn Sie häufiger in der echten Welt sich selbst verletzendes Verhalten beobachten, dann ist das häufig eines, bei dem zum Beispiel ein Signal gesendet werden soll. Ja, also ich beschreibe noch verschiedene andere Dinge. Wie gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Können Sie im Buch nachlesen, wenn Sie es denn da haben. Ja. Aber das Entscheidende ist hier, sich klarzumachen, dass eben dieses sich selbst verletzende Verhalten durchaus eingesetzt werden kann, um eine bestimmte Aktion glaubwürdig werden zu lassen. Ein ganz interessanter Fall. Und das ist das normalerweise, worauf man achten muss. Ja, also wenn wir jetzt Abstimmungsverhalten sehen in der nächsten Zeit, gerne auch vor der Wahl, ja, wenn wir dort sehen, dass die CDU auf einmal das Abstimmungsverhalten ändert, in Landtagen beispielsweise, und bestimmte Dinge auf einmal in die Richtung stimmt, die sie vorher nicht gemacht haben, dann kann das durchaus etwas sein, wo sie sagen, ja, jetzt hat sich die Position der CDU insgesamt geändert. Warten wir ab, ob das passiert. Ja. Also irgend so ein vermeintlich selbstverletzendes Verhalten sollte man beobachten, wenn das Ganze denn ein glaubwürdiges Versprechen sein sollte. Und Sie werden jetzt vielleicht sagen, naja, eigentlich können wir ja an der Stelle aufhören, aber das ist ja gerade das, was die Besonderheit hier bei meinem Kanal ist. Ich möchte einfach gerne strategische Möglichkeiten durchleuchten, auch in verschiedenen Richtungen, dass wir einfach mal sagen, ja, kann es nicht vielleicht irgendwas anderes sein? Und so ist also die nächste Interpretationsmöglichkeit, die ich hier mal anbieten möchte, dass durch die ganze Aktion, mit der wir hier jetzt gerade zu tun haben, letztlich der Wert anderer Koalitionspartner verringert wird. Der Wert für eine zukünftige Koalition. Dazu muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Es gibt also bei der CDU die Brandmauer gegenüber der AfD. Die CSU hat bereits gesagt, nee, mit den Grünen wollen wir auf keinen Fall. Das heißt, es gibt so eine Art Brandmauer gegenüber den Grünen. Ja, wie weit die jetzt hält, sei mal dahingestellt. Ja, wie weit beide halten, wollen wir mal offen lassen. Aber vom Prinzip her gibt es erstmal diese Aussagen. Und dann bleibt eigentlich als Koalitionspartner nur noch eine einzige Partei übrig, nämlich die SPD. Ja, wahrscheinlich brauchen wir noch irgendwen anderen dazu, weil die große Koalition gar nicht mehr so groß ist. Aber eigentlich ist das eine Festlegung der CDU auf die SPD als Koalitionspartner. Das ist sozusagen der Wunschpartner. Das Dumme bei dieser Konstellation ist, dass jetzt die SPD genau den gleichen Rang hat in dieser Koalition wie die CDU. Also egal, ob die CDU mehr Stimmen oder weniger Stimmen hat als die SPD, auf einmal ist es so, dass beide Parteien gleich viel dazu beitragen, dass diese Koalition hinreichend Stimmen hat, um am Ende über die absolute Mehrheit rüberzukommen. Ja, auf einmal wird die SPD durch diese Aktion extrem wertvoll. Das heißt also, die CDU ist jetzt gut beraten, weitere Möglichkeiten zu schaffen, die vielleicht noch existieren könnten. Und gucken Sie sich diesen Satz hier einfach mal an. Das wurde gesagt, wenn es keinen Koalitionspartner gibt, der da mitgeht, dann können wir nicht regieren. Damit wird letztlich gesagt, passt auf Leute, es gibt ja neben der Möglichkeit der Koalitionspartner auch noch die Möglichkeit, dass wir einfach in die Opposition gehen. Das heißt also, die sagen, sie wollen auf einmal nicht mehr needy erscheinen, ja, dass sie die ganze Zeit unbedingt mitregieren wollen, sondern die sagen, naja, das sind unsere Positionen, wenn wir keinen finden, gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, dann macht ihr euren Dreck einfach mal alleine. Und sie sehen, dass auf die Art und Weise faktisch eine neue Partei geschaffen worden ist. Ja, das hat die gleiche Funktion wie eine neue Partei, weil man jetzt in Koalitionsverhandlungen mit der SPD immer sagen kann, naja, ihr mögt hier für die Koalition wichtig sein, aber sorry, unsere inhaltlichen Positionen, die sind uns viel wichtiger als das reine Regieren können. Und infolgedessen ist auf einmal der Wert der SPD, also namentlich der SPD, hierfür runtergedrückt worden. Das heißt also, diese Möglichkeit, das Nichtregieren explizit ins Spiel zu bringen, kann einfach nur eine Message an die SPD sein, überreizt eure Karten nicht. Es kann sein, dass ihr auf die Art und Weise plötzlich alleine dasteht und wenig mitmachen. Das ist durchaus eine Möglichkeit und die sich übrigens gar nicht vollständig mit der anderen widerspricht, von der ich vorher gesprochen habe. Ja, also es kann durchaus sein, dass sie es eigentlich gar nicht so wahnsinnig ernst gemeint haben, was sie dort sagen, gleichzeitig aber eben diese Nachricht an die SPD senden wollen. Und wenn wir das mal weiterdenken, da muss man sich fragen, ja, bringt denn eigentlich diese ganzen komischen Brandmauern da noch irgendwas? Und wir müssen dazu wissen, dass die Brandmauern letztlich ein Konstrukt aus der Vergangenheit waren, die aber vielleicht für die Gegenwart so nicht mehr funktionieren. Und damit bin ich bei der nächsten Interpretationsmöglichkeit, ja, nämlich dass wir hier letztlich eine Vorbereitung sehen für die Abschaffung der Brandmauer zur AfD. Lassen Sie mich auch da ein ganz kleines bisschen ausholen. Woher kommt eigentlich diese Brandmauergeschichte? Sie müssen sich vorstellen, die ganze Nachkriegsgeschichte der CDU war eine, dass die CDU die rechteste Partei in Deutschland ist. Und die haben immer dafür gesorgt, dass sie zur Mitte hin genug Fühler ausgestreckt haben, aber nach rechts hin genug repräsentieren, um eben keine Repräsentationslücke zu hinterlassen. Und immer dann, wenn rechts sich jemand ansiedeln wollte, konnte die CDU in der Vergangenheit die Strategie fahren, dass sie einfach gesagt haben, wir haben diese Brandmauergeschichte und erreichen auf die Art und Weise, dass diese Stimmen, die dort rechts reingehen, letztlich nicht mit einbezogen werden. Und das hat viele Wähler davon abgeschreckt, das weiterzumachen, hat viele Politiker abgeschreckt, in diese Richtung zu gehen und war deshalb eine extrem wirksame Abschreckungsstrategie, die über Jahrzehnte hinweg verhindert hat, dass sich eine Partei rechts neben der CDU etablieren konnte. Die SPD hat es nicht geschafft. Ja, auf der linken Seite konnten sich andere Parteien etablieren. Die hätte das natürlich auch gerne gehabt, hat es auch eine Zeit lang versucht, aber mehr oder weniger erfolglos. Und die CDU hat es aber lange Zeit geschafft. Jetzt hat sie es nicht mehr geschafft und die AfD hat sich ganz offenbar dauerhaft dort etabliert. Kann auch damit zusammenhängen, dass wir eben auf einmal neue Bundesländer haben und deshalb die Konstellationen insgesamt sich geändert haben. Aber was auch immer der Grund dafür ist, die AfD hat sich dauerhaft dort positionieren können, etabliert. Und auf die Art und Weise funktioniert eben nicht mehr diese alte Strategie, mit der beispielsweise die Republikaner in den 1990er Jahren rausgedrängt worden sind. Das heißt also, was wir hier sehen, ist, dass die CDU entweder ein reines Anhängsel linker Parteien werden kann, dann wird sie untergehen, weil man sie dann einfach nicht mehr braucht. Oder dass sie eben doch diese Brandmauergeschichte irgendwann mal Stück für Stück aufhebt, um auf die Art und Weise zu ihrer ursprünglichen Positionierung wieder zurückfinden zu können. Ja, eins von beiden wird passieren und die CDU wird es nicht schaffen, als letztlich linke Anhängselpartei akzeptiert zu werden. Ja, denn man sieht ja jetzt auch, dass Linke das allenfalls als ungeliebt Mehrheitsbringer interpretieren. Ja, das heißt, da muss für meine Begriffe auf mittlere Sicht irgendetwas passieren, dass die CDU mit dieser Brandmauerstrategie sich neu positioniert, weil sie sonst in ganz verschiedene größere Schwierigkeiten reinkommt. Ich möchte auf das Thema hier gar nicht zu weit eingehen, weil es ein ganz eigenes Thema ist. Mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video zu, weil es das wirklich lohnt, näher anzusehen. Aber das ist als strategische Ausrichtung für die CDU im Augenblick unglaublich schwierig, dass sie einerseits diese Brandmauer in der Vergangenheit erfolgreich aufgebaut haben und sie jetzt aus mittel- bis langfristiger Sicht heraus wieder abbauen müssen. Ne? Ganz, ganz schwierig, sowas umzupositionieren. Aber wie gesagt, also es kann sein, dass wir es hier einfach mit so einem Testballon zu tun haben, ob es irgendwas in diese Richtung geht. Also möchte ich gar nicht mal ausschließen. Und dann gucken wir uns mal die weitere Interpretationsmöglichkeit an, die ich hier noch für alles andere als unwahrscheinlich halte. Nämlich ist es einfach ein internes Komplott innerhalb der CDU, mit der bestimmte, der merkelianische Parteiflügel letztlich übertölpelt werden sollte. Also ich glaube, so muss man das sagen. Auch da, gucken wir uns an. Merz hat in der Vergangenheit relativ weichgespülte Aussagen gemacht. Also er hat an irgendeiner Stelle sich so wachsweich ausgedrückt, dass viele es so verstanden haben, dass er einfach Habeck als Wirtschaftsminister weiterhin auch akzeptieren würde. Was das Todesurteil für die CDU wäre. Ja, also wenn Habeck wirklich unter der Regierung Merz Wirtschaftsminister wäre, dann wäre Habeck derjenige, der als eigentlicher Bundeskanzler wahrgenommen wird und die CDU wäre danach im Grunde genommen tot. Ja, also das wäre für meine Begriffe die dümmste Sache, die man machen kann. Aber Merz hat das gar nicht mal so ausgeschlossen, ja, und hat auf die Art und Weise eigentlich versucht, sich Richtung Grünen zu öffnen. Ja, vielleicht aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, den Wert andere Koalitionsmöglichkeiten zu drücken. Ja, aber wie gesagt, er hat es gemacht. Diese Brandmauer, wie gesagt, das ist ebenfalls eine Geschichte, bei der er, sagen wir mal, sehr scharf aufgetreten ist und man sich fragt, das ist ja eigentlich gar nicht nötig, so scharf aufzutreten. Er hätte ja auch softer auftreten können, ja, aber er hat das relativ scharf gemacht. Und man muss natürlich dazu wissen, dass Merz in der Vergangenheit eigentlich immer Gegenspieler zur Merkel war. Und warum auf einmal sollte er plötzlich diese Merkel-Position übernehmen? Und eine naheliegende Erklärung dafür ist, naja, weil er sich getarnt hat. Weil er eine ganze Zeit lang versucht hat, sich letztlich darzustellen als jemand, der durchaus dieses linke Zeugs macht, aber eigentlich das andere wollte. So, und damit sind wir letztlich in einer Konstellation drin, bei der er dann bei passender Gelegenheit auf einmal sagen kann, ah, jetzt ist doch plötzlich alles ganz anders und das Ruder rumreißt. Und gucken Sie mal an, was jetzt gerade passiert ist. Also nachdem er diese ganzen Sachen gesagt hat, von denen ich eben gesprochen habe, hat er jetzt plötzlich ein fertiges Positionspapier, was er aus der Tasche zieht, was natürlich vorher diskutiert worden sein muss. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, so ein Ding. Ne? Also jetzt plötzlich aus der Tasche zieht und sagt, und jetzt ist die entsprechende Gelegenheit da, nachdem wir diesen abscheulichen Mordanschlag dort hatten. Ja, jetzt diese Gelegenheit auf einmal da und er kann plötzlich eine Politikänderung machen. Ja. Das ist natürlich letztlich ein Instrumentalisieren einer solchen Situation, wie sie jetzt gerade vorliegt, aber das passiert in der Politik ständig. Ja. Die ganzen Parteien instrumentalisieren natürlich irgendwelche Ereignisse und genauso wie Merkel plötzlich die Kernkraftwerke abgeschaltet hat, als ihr das in diesem einen Augenblick plötzlich in den Kram gepasst hat, nachdem sie vorher immer in der anderen Richtung war, so kann es sein, dass wir es hier einfach mit der Situation zu tun haben, dass eben Merz sich letztlich vorher getarnt hat und jetzt die Gelegenheit ergreift, plötzlich den linken Flügel im Grunde genommen also auszuschalten oder zu schwächen. Ich möchte Ihnen dazu einfach mal eine Sache aus dem Buch hier vorlesen, also 36 Strategien der Krise. Das Ganze ist nämlich natürlich auch eine Strategie, ja, natürlich Strategie Nummer 16, ja, wenn man etwas fangen muss, man es loslassen. Und ich möchte Ihnen da ein Zitat vorlesen, was dem Kapitel voransteht. Ja. Ich mache es mal bei den Dingern. Ja. Da ist, von Laozi ist das Zitat. Ja. Und da ist, wenn er einen anderen schwächen will, wird er ihn erst stärken. Wenn er jemanden absetzen will, wird er ihn erst erhöhen. Wenn er jemanden ausplündern will, wird er ihm erst Geschenke machen. Und Sie sehen also diese Strategie im 16. Ja. Wenn man etwas fangen, muss man es loslassen. Das ist durchaus etwas, was sehr häufig die einzige Chance ist, bestimmte Themen überhaupt durchzubringen. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass plötzlich mit einem Schlag bestimmte Positionen, die in der Vergangenheit immer vehement vertreten worden sind, eigentlich eher linke Positionen innerhalb der CDU, dass die mit einem Schlag weggewischt sind und dieses Positionspapier auf dem Tisch liegt. Und das kann man natürlich nicht einfach so aus dem Hut zaubern, sondern muss man tatsächlich eine bestimmte Konstellation für erzeugen, dass eben der linke Parteiflügel, das sind die ganzen verbliebenen Merkelianer, die da sind, dass die sich nicht schon vorher die ganze Zeit dagegen in Stellung gebracht haben. Und das kann durchaus sein, dass es einfach ein geschickter Schachzug war, auf diese Art und Weise eine Neupositionierung der CDU zu bewirken. Ob das der Fall ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, okay, wir haben jetzt hier 4 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten angeboten, was ist es denn nun? Sie müssen bei solchen Sachen natürlich immer einfach offen bleiben und sich angucken, was haben wir jetzt für zukünftige Ereignisse, die wir beobachten? Was können wir für Fakten sehen, die dann für die eine oder für die andere Möglichkeit sprechen? Wichtig ist mir erstmal, dass wir ganz unterschiedliche strategische Positionierungen bei der Sache durchdacht haben und erstmal uns klar gemacht haben, dass es eben nicht nur eine einzige Möglichkeit gibt, eine solche Situation zu interpretieren. Über diese Cheap-Talk-Interpretation, über die naheliegende hinaus gibt es einfach andere Möglichkeiten. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen uns angucken, welche Konstellationen können wir denn eigentlich beobachten? Also beobachten Sie jetzt bitte einfach mal, was sich innerhalb der CDU abspielt. Ja? Spalten die sich vielleicht sogar wieder, also glaube ich, also überhaupt, ja, spalten die sich plötzlich vor der Wahl, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber gibt es Bestrebungen, so etwas zu machen? Gibt es Kosten, die verursacht werden durch Verhalten der CDU und insbesondere Kosten, die sie für die Zukunft verursachen werden, für den Fall, dass sie sich nicht an ihren eigenen 5-Punkte-Plan halten? Sie können beispielsweise das Abstimmungsverhalten in Landesparlamenten sich jetzt ansehen. Ja, ob da bei, weiß ich, kleinen Anträgen, die kommen oder irgend sowas, ja. Zu kleineren Situationen meine ich, ob da tatsächlich jetzt plötzlich anders abgestimmt wird als in der Vergangenheit. Lauter solche Dinge kann man beobachten und damit kann man unterscheiden, ob das Ganze jetzt beispielsweise eben einfach nur billiges Gerede vor der Wahl war oder ob das etwas war, was eher materiell ist. So, das sind einfach mal die Möglichkeiten, die ich Ihnen anbieten möchte. Es kann sein, dass ich das unvollständig sehe, dass ich hier einfach Sachen auch falsch interpretiert habe. Für den Fall, dass das so ist, schreiben Sie es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich finde diese Diskussion immer extrem wertvoll. Ich habe ein anderes Video gemacht, wo ich über die Strategie der CDU schon mal ein bisschen gesprochen habe. Also ich habe da die Position vertreten, dass Merz letztlich eine Sicherheitsstrategie wählt und weil er unbedingt Kanzler werden möchte, infolgedessen die eigentlich für die CDU gute Strategie außer Acht lässt. Ja, also wie gesagt, wenn Sie die Position mal ansehen wollen, gucken Sie jetzt einfach gleich an. Ich verlinke Ihnen das als Endkarte, das Video, was damit in Zusammenhang ist. Ja. Ansonsten vergessen Sie nicht, die 36 Strategien mit der Krise, ja, das Buch, da können Sie jede Menge solcher Kriegslisten, solcher strategischen Aspekte einfach nachlesen auf eine leicht verständliche Art und Weise. In vielen Fällen wundert man sich, wie oft man das eigentlich im täglichen Leben immer wieder sieht. Okay, in dem Sinne, schön, dass Sie mir gefolgt sind bis hier. Ja, ich freue mich immer darüber, das ist wie in so einer Vorlesung, ja, einer echten, wenn man merkt, dass am Ende noch viele Leute da, das ist immer schön. Und wenn Sie es gerne immer wieder haben wollen, dann vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ja, ist klar, damit wir Sie jede Woche wieder sehen. Und das tun wir natürlich auch dann, wenn Sie es nicht abonniert haben, weil Sie jetzt mein nächstes Video erstmal angucken und das Buch lesen und so weiter. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Bis dahin.